Willkommen zu dieser Folge von Direction Future, dem Johnson & Johnson Podcast. Mein Name ist Stefan Lendi. Heute, da geht's ums Thema New Work.
Direction Future. Der Podcast von Johnson & Johnson mit zukunftsweisenden Ideen und Ansätzen für ein besseres Morgen.
Was heißt New Work ganz genau? Wer arbeitet denn in unseren Firmen? Wer soll da zufrieden sein? Wer soll sich da entwickeln können? Und welche Bedürfnisse haben denn verschiedene Generationen? Das diskutieren wir heute, und zwar einerseits mit Lars Petersen, 19, Tennisspieler, Pfadfinderleiter, der Freund von der Veronika und arbeitet bei Johnson & Johnson als Mediamatiker im letzten Lehrjahr. Schön, dass du da bist.
Vielen Dank.
Und dann ist Nathalie Gutenstein bei uns, gerade 50 geworden, Juristin, Anwältin und in ihrem zweiten Arbeitsplatz mittlerweile bei Johnson & Johnson. Schön, dass du da bist.
Danke.
Lars, du bist 19, also mittendrin in der Generation Z. Wie nimmst du deine eigene Generation wahr?
Ich würde sagen, meine Generation ist etwas ein Chaos. Also es gibt sehr viele verschiedene Personen, sehr verschiedene Einstellungen. Auf einer Seite gibt es eben das typische Gen Z-Influencer. Ich mache rasche Entscheidungen, spontane Entscheidungen, ich bin sehr riskant. Auf der anderen Seite gibt es auch Personen, die sehr gut reflektiert sind, die sich sehr viel Zeit nehmen bezüglich der Karriere, die viel Geld verdienen möchten, die vielleicht eine gute Familie gründen möchten. Und das ist eine sehr diverse Generation, muss ich sagen. Ja.
Wie nimmst du deine eigene Generation wahr, Nathalie?
Also auch in meiner Generation gibt es sehr viel verschiedene Sichtweiten. Also es gibt Leute in meinem Alter, die jetzt nur noch an die Pension denken. Es gibt andere in meinem Alter, die jetzt denken, oh, jetzt ist der gute Zeitpunkt, wenn die Kinder weggehen, um einen neuen Karriereschritt zu machen. Also da auch, es gibt innerhalb der Generation gibt es so viele verschiedene Persönlichkeiten und Denkweisen und Lebensweisen. Es ist auch, ich würde nicht sagen chaotisch, aber es ist sehr divers. Es ist wirklich sehr, sehr verschieden.
Was warst du damals für ein Mensch mit 19 Jahren? Wo standest du im Leben? Was hattest du für Perspektiven, für Vorstellungen?
Also ich hatte eigentlich einen ziemlich klaren Weg vor mir, und deshalb habe ich mir eigentlich überhaupt keine Gedanken gemacht über was wird und was wird nicht. Weil ich habe die Hochschule gemacht, ich habe das Abitur gemacht, ich habe Universität gemacht, ich habe ein Diplom bekommen und dann habe ich angefangen, in der Branche zu arbeiten, wo ich studiert habe. Und es ist einfach so weitergelaufen. Also ich habe mir, glaube ich, viel weniger Fragen gestellt, wie ich jetzt bei den Jungen sehe, die wirklich so eine verschiedene Möglichkeiten haben und sich verschiedene Möglichkeiten ausdenken oder Wege sehen, wo sie hingehen können.
Lars, wo stehst du mit 50? Wo denkst du, dass du stehst? Wo möchtest du stehen mit 50?
Mit 50 sehe ich mich auf jeden Fall mit einer Familie. Vielleicht auch noch ein Hund, Kinder. Aber natürlich auch finanziell stabil, sodass ich mir das auch alles leisten kann und ich auch ein glückliches Leben führen werde mit 50.
Nathalie, was bringt dich morgens aus dem Bett? Warum stehst du auf?
Meine Arbeit gefällt mir. Ich gehe sehr gerne ins Büro. Ich sehe sehr gerne meine Kollegen. Ich habe auch sehr gerne die Challenges, wenn ich meine E-Mails aufmache. Was muss ich heute machen? Was wird von mir verlangt? Was gibt es, was ich eigentlich keine Ahnung habe, wie ich es machen werde, aber ich muss es machen? Das ist das, was mich morgens ins Büro oder zur Arbeit bringt.
Lars, warum stehst du morgens auf?
Morgen aufzustehen ist meine hauptsächliche Motivation, ist einfach etwas Neues zu lernen, mich in das Leben zu stürzen, zur Arbeit zu gehen, mit Personen zu sprechen. Eben zum Glück kann ich sagen, dass mir gefällt meine Arbeit, mir gefällt mein Team, und das macht es auf jeden Fall viel einfacher, morgens aufzustehen. Und eben diese Neugier, Neues zu lernen, das hat auf jeden Fall einen großen Einfluss.
Aber was ist denn genau New Work aus einer Expertenperspektive und nicht aus unserer eigenen subjektiven Perspektive? Da haben wir mal nachgefragt bei einer Expertin.
Mein Name ist Nadia Kaderli, ich bin Arbeitspsychologin und Gründerin von Vitamim. Ich fokussiere ganz stark auf Organisationsentwicklung und Kulturentwicklung und beschäftige mich hauptsächlich mit der Frage, wie gestalten wir die Arbeitswelt von morgen, also Future of Work. New Work ist ein Sammelbegriff für neue Arbeitsformen im Kontext von Digitalisierung, Globalisierung und gesellschaftlichem Wertewandel. Hintergrund ist, dass ganz viele Organisationen mit ihren derzeitigen Arbeitsmethoden an ihre Grenzen stoßen. Und es geht also ganz zentral um die Frage, wie gestalten wir die Arbeitswelt von morgen, dass wir auch morgen noch erfolgreich sein können und unser Potenzial entfalten können. Und New Work liefert darauf eine Antwort. Jetzt idealerweise sind Organisationen kulturell und strukturell so aufgestellt, dass sich diese Frage eigentlich erübrigt. Denn im Kontext von New Work erleben wir selbstorganisierte Teams, die sich über die Teamgrenzen hinaus vernetzen und eben ganz häufig austauschen. Und zwar nicht nur über das Was, also was wir täglich tun, was unsere Ziele sind, sondern eben auch über das Wie, wie es uns geht, was unsere Bedürfnisse sind und wie wir unsere Arbeit oder Zusammenarbeit gestalten. Das mit diesen Best Practices ist immer so eine Sache, weil es gibt tatsächlich nicht ein goldener Weg, sondern jede Organisation muss irgendwo ihren eigenen New Work Weg finden und herausfinden, was zu ihr passt oder eben auch nicht passt. Und das mit den Low-Hanging Fruits ist auch so eine Sache, weil New Work ist eigentlich ganz, ja, New Work ist ein Kulturwandel. Da geht es um eine neue Haltung. Das heißt, mit ein, zwei kleineren Maßnahmen ist es oft nicht getan, leider. Dennoch können natürlich Organisationen kleine Schritte gehen, die sie in Richtung New Work führen und die ganz sicher nie verkehrt sind. Ich denke da beispielsweise an eine Consent-Methode. Also Organisationen können anstatt im Top-Down-Modus oder im Konsens-Modus mal Consent-Entscheidungen versuchen. Da fragt man eben nicht, sind alle einverstanden, sondern man fragt eben, hat jemand etwas dagegen, hat jemand einen Einwand? So kann man ganz viel Zeit sparen, viel schneller Entscheidungen treffen und ist auch relativ agil. Ein anderes Beispiel ist, dass sich, und das ist ganz wichtig, dass sich eben Teams und vor allem auch mit den Führungskräften, dass man sich austauscht, dass man quasi dedizierte Formate hat, Meetings hat, wo man nicht über das Was, sondern über das Wie spricht, wo man darüber spricht, wie man sich organisieren möchte, wie Führung verstanden wird und was eben die Bedürfnisse sind. Ich glaube, da haben wir einen ganz großen Stellhebel. Wo früher noch Lohn ganz zentral war oder Bonus oder auch Fringe Benefits, Perks, das ist heute nicht mehr so relevant. Also es ist immer noch relevant, versteht mich nicht falsch, aber Kulturmerkmale werden immer wichtiger, also quasi immaterielle Werte. Menschen wollen heute was machen, was für sie Sinn ergibt. Sie wollen Sinn erleben, sie wollen sich identifizieren, sie wollen mitgestalten, Impact haben, sie wollen sich weiterentwickeln und sie wollen auch flexibel sein. Und darauf müssen Organisationen eine Antwort haben. Und das ist, was die Menschen anzieht heutzutage. Ich denke, das beste Marketing für Organisationen sind tatsächlich glückliche Menschen, glückliche Mitarbeitende, die mit Freude von ihrer Organisation erzählen. Und für Stellensuchende ist das natürlich sehr hilfreich, dass wir heutzutage Plattformen haben wie Kununu und so weiter, wo sie sich informieren können, was die Menschen über die Organisation schreiben. Also das ist sicher sehr hilfreich, wenn jemand auf Stellensuche ist. Auch Awards sind immer ein Zeichen, dass sich die Organisation natürlich Mühe gibt und sich Gedanken darüber macht.
Die Expertenmeinung, die kennen wir jetzt, jetzt natürlich aber zurück zu euch beiden. Jetzt wird's wieder menschlich. Wie viele Arbeitgeber hattest du schon?
Zwei. Also mein erster Arbeitgeber war eine Anwaltskanzlei, ich bin Juristin. Und meine zweite Arbeit war Johnson & Johnson, eigentlich Actelion, aber die wurde von Johnson & Johnson übernommen. Und da bin ich seit 2002. Und es ist so, also seit 2002 habe ich ja dann geheiratet, habe Kinder bekommen. Und in der ganzen Zeit, als ich eben Kinder bekommen habe, wollte ich reduziert arbeiten. Und da durfte ich reduziert arbeiten. Ich durfte auf 60% runter, was ich genau wollte. Ich habe aber trotzdem noch die interessante Arbeit bekommen. Ich habe nie das Gefühl gehabt, dass Mutter zu sein ein Nachteil war. Und eben, ich habe mich wohlgefühlt, ich habe mich geschätzt gefühlt. Ich konnte immer wieder neue, interessante Sachen machen und ich konnte mich karrieremäßig weiterbilden und trotzdem ein Work-Life-Balance haben. Und deshalb wäre es mir nie in den Sinn gekommen, eine andere Arbeit zu suchen, weil es hat geklappt. Es war eben, das soziale Umfeld war super, Arbeit war interessant, ich konnte mich um die Kinder kümmern und das war sehr, sehr wichtig für mich.
Wenn du sagst, es war eben diese Work-Life-Balance gerade da, wo du dich um die Kinder kümmern wolltest und konntest, das reduzieren, war das in der damaligen Zeit selbstverständlich, dass da alle sagen, hey, das ist völlig okay, 60% zu arbeiten, dass keiner sagt, ach, jetzt gehst du schon wieder heim?
Nein.
Und du musst die Kinder wieder abholen. War das eine Ausnahme jetzt in deinem Fall?
Das war sicher eine Ausnahme. Und ich hatte auch nicht so schöne Erfahrungen, nicht mit meinem direkten Chef und mit meinen direkten Leuten, mit denen ich arbeite, aber ich kann zum Beispiel ein Beispiel von einem Meeting erzählen, was mir geblieben ist, weil ich gefunden habe, okay, das war typisch, was die meisten Frauen oder die meisten Mütter wahrscheinlich tagtäglich erleben. Ich hatte das Glück, dass ich es nicht oft erleben musste, aber wir waren in einem Meeting und es ging darum, ein Komitee zu gründen, irgendein Überwachungskomitee. Und dann haben zwei von meinen männlichen Kollegen vorgeschlagen, ich sollte doch in dieses Komitee gehen, was ich sehr gerne gemacht habe. Und dann hat leider eine weibliche Kollegin das Kommentar gehabt, ja, wäre es aber nicht besser, wenn es diese andere Person wäre, weil ich weiß, dass es eine große Herausforderung ist, Kinder und Arbeit zusammen zu vereinen. Und da war ich ehrlich in dem Moment sehr schockiert, dass diese weibliche Person, die auch eine Mutter war, dieses Kommentar machte und meine männlichen Kollegen einfach gesagt haben, nein, sie kann das genauso gut wie jeder andere. Es hat null Grund, warum es nicht gehen sollte. Und ich glaube, das sind so Kommentare oder so Sachen, die sehr viel damals passiert sind. Und die meisten Frauen und Mütter wurden eben dann gesagt, nein, das geht nicht, du bist ja nur 60%, du wirst ja dann diese 2 Tage nicht kommen können, wenn ein Meeting da ist.
Dass die Männer unterstützen und du dann die von Männer, der Frau ja, sabotiert ja, wirst
genau,
nachher.
Genau. Deshalb, ich hatte Glück und deshalb bin ich immer noch da.
Du bist selber natürlich jetzt auch Chefin und Teamleiterin.
Ja.
Ist das was, was dich auch geprägt hat, wo du sagst, wenn ich Frauen oder auch Männer im Team habe, die Teilzeit arbeiten möchten, ich gehe da mit denen ganz bewusst um.
Genau. Ich habe jetzt eben auch eine Arbeitskollegin, die die Mutter ist. Also ich bin der Line Manager. Und ich frage sie, was für sie stimmt und wie es für sie okay ist. Und auch wenn sie mir dann sagt, oh, ist es okay, wenn ich morgen nicht komme, ich muss um 11 Uhr mit meinem Sohn zum Arzt, da habe ich überhaupt, das ist völlig okay, das ist völlig, also sie müsste nicht mal fragen. Eigentlich fragt sie mich nicht, sie sagt es mir einfach, oh, by the way, nächste Woche komme ich an dem Tag nicht, weil, und das ist für mich selbstverständlich, dass so etwas gehen muss.
Ja, dieses Vertrauen ist etwas, also das hat man nicht überall, das finde ich voll cool. Das habe ich auch selber so ein bisschen bei Johnson & Johnson, so diese Vorurteile, die sind gar nicht, also ich als Lernende, ich habe selber auch Erfahrungen gemacht, dass ich halt anders behandelt wurde, weil ich ein Lernender bin und bei Johnson & Johnson, natürlich bekomme ich nicht da die mega schweren Aufgaben, aber ich werde gefördert, ich werde respektiert und das ist natürlich eine andere Situation, aber so ungefähr das Gleiche und das finde ich mega cool. Und
wir müssen dann noch kurz deine Situation analysieren mit Natalie, aber ich glaube, so viel schon mal vorweg, du hast verschiedene Arbeitsumfelder und Szenarien gesehen und wenn du sagst, ich möchte nicht anders behandelt werden, nur weil ich ein Lernender bin, genauso wie Natalie sagt, ich möchte nicht anders behandelt werden, nur weil ich Mutter bin und Teilzeit arbeite, inwiefern bist du anders behandelt worden?
Also ich erkläre mal die ganze Situation, meine Lehre geht 4 Jahre und ich bin bei der Bildungszug angestellt. Das ist so ein Verbund und der hat verschiedene Verträge mit vielen Firmen. Und im ersten und zweiten Lehrjahr war ich bei anderen Firmen, also nicht bei Johnson & Johnson. Und da habe ich einfach die Erfahrung gemacht, das waren halt so etwas die typischen Schweizer Firmen, wo man schon sehr lange mit Lernenden arbeitet, aber da werden die Lernenden auch von den Hierarchie, also natürlich sind wir ganz unten, aber dort spürt man das auch als Lernenden und die Leute erwarten nicht viel von einem.
Das heißt, würdest du sagen, so eine billige Arbeitskraft oder notwendiges Übel oder wie fühlt man sich da?
Genau, diese billige Arbeitskraft ist ein gutes Wort. Das ist genau so, wie man dort behandelt wird. Man macht diese Arbeiten, die vielleicht Mitarbeiter keine Lust dazu hätten und wir kosten fast nichts, also das ist so, diese administrativen Sachen, die niemand dazu Lust hat, werden einfach auf uns geschoben.
Was ist denn jetzt anders, wenn du sagst, ich fühle mich wertgeschätzt, ich fühle mich wahrgenommen, ich habe trotzdem die Aufgaben, die einem Lernenden zuzutrauen sind. Du wirst ja nicht gleich vom Lernenden zum CEO oder zum Creative Director. Das geht ja auch nicht. Was braucht's, dass du sagst, doch, so fühle ich mich wertgeschätzt, nebst den eigentlichen Aufgaben, auf der menschlichen Ebene?
Also diese Eigenständigkeit, dass sie mir vertrauen, dass ich ein Projekt auch handeln kann, dass sie sehen, dass okay, dieser Lernende, der kann ein Projekt leiten und dass man diese Möglichkeit überhaupt bekommt, das ist etwas, das hätte ich sonst nie gehabt.
Natalie, du hast vorhin ja die Formulierung gebracht, in deinem Leben gesagt, ja, ich durfte 60% arbeiten, also arbeiten dürfen ist immer auch ein Privileg oder war als Privileg wahrgenommen. Das sagst du, das ist heute glücklicherweise anders?
Nein, ich glaube, die Jungen sind sich schon bewusst, dass sie arbeiten müssen, aber ich glaube, sie sind wählerischer
oder sie erwarten mehr, weil zum Beispiel meine Tochter hat jetzt ein Praktikum gesucht und ihr Kriterium war, wie viele Ferien gibt es? Kriege ich ein GA? Also es, die Kriterien von, wo bewerbe ich mich für mein ein Jahr Praktikum, waren schon, was interessiert mich, aber dann in den drei, die mich interessieren, war es so, ja, was kriege ich für Benefits, wenn ich bei dem einen und dem anderen arbeite? Und das wäre mir, also in dem Alter, ich habe nicht mal gewagt zu fragen, wie viele Ferien habe ich. Lohn war auch etwas, wo ich eigentlich nicht gefragt habe. Ich habe einfach das angenommen, was man mir gegeben hat. Ich habe mich auch nicht getraut, eine Lohnerhöhung zu fragen. Und ich glaube, das sind Sachen, die ihr Jungen, und das finde ich sehr gut, ihr fragt das im Voraus oder ihr wollt wenigstens wissen, was es ist. Und das ist vielleicht eine gute Änderung, weil...
Aber du sagst ja, das Bedürfnis hättest du damals natürlich auch gehabt, zu wissen, bekomme ich denn ein GA?
Ja, und,
aber
ja,
du hast dich einfach nicht getraut, das zu fragen. Das Bedürfnis ist dasselbe. Ja?
Ja.
Ist man, Lars, aus deiner Perspektive, bist du, sind die Menschen in deinem Umfeld oder sogar die ganze Generation, ist man mutiger oder eher auf das auch bedacht, dass man sagt, ich muss mich auch um mich selber kümmern?
Ja, ich glaube, das hat etwas. Ich habe auch schon verschiedene so Erfahrungen gemacht, wo Leute in meinem Alter sich wirklich durchgesetzt haben. Ja, das ist auf jeden Fall so. Und ich glaube auch, dass wir Jungen vielleicht etwas mehr Risiko eingehen als dazumals. Auch jetzt, was so die Berufe angeht, dass man vielleicht schneller kündet oder so. Diese Richtung, ja.
Jetzt gibt's bei dir eben das gesagt, du spielst Tennis, du bist bei den Pfadfindern, beim Tennis noch Interclub, bist im Skiclub. Wie geht denn das, wenn's, bist du der dann halt sagt, bei der Arbeit 17 Uhr, ich gehe nach Hause?
Nein, bei mir ist das sehr, also ich musste natürlich adaptieren, ich musste meine Hobbys reduzieren und ich bin eine Person, ich bleibe gerne länger im Geschäft, wenn es sein muss. Ich mache mir einfach diese Zeit am Wochenende.
Also es braucht Planung und es braucht Einteilung.
Ja, man muss organisiert sein, damit man das alles handeln kann und eben ein paar Sacrifices machen.
Das gehört automatisch dazu. Was ist bei dir alles, wenn wir diese Work-Life-Balance anschauen, was gibt's bei dir alles im Leben noch als Fokus? Ich glaube, mit 50, die Kinder werden dann irgendwann langsam das Haus verlassen. Wie geht das weiter in deinem Leben und was hat das wieder auch für Implikationen für die Arbeit?
Also in meinem Leben ist die Work-Life-Balance, also es ändert sich, wenn die Kinder älter werden, ändert sich das, was die Kinder jetzt brauchen. Jetzt zum Beispiel gestern bin ich nach Hause gekommen und meine Tochter ist 5 Minuten nach mir nach Hause gekommen. Es war erst 4 Uhr, aber wir saßen bis 6 Uhr da zu quatschen, weil sie einfach das Bedürfnis hatte, mit mir zu reden. Und das war dann 4 Uhr. Ich bin vom Büro nach Hause gekommen und ich war um 4 Uhr zu Hause. Und dann habe ich nicht von 4 bis 6, ich hätte schon Arbeit gehabt, aber sie war da und das ist die Zeit, also ich finde, jetzt mit der Erfahrung, die ich habe, ich habe mich genug bewiesen im Beruf, dass man mir die Freiheit jetzt lassen muss, zum selber einteilen. Ich muss jetzt diese 2 Stunden für meine Tochter da sein. Obwohl das jetzt mitten im Tag ist, also nicht mitten im Tag, aber 4 bis 6 ist schon noch Arbeitstag. Und das ist die Flexibilität, die ich jetzt erwarte nach so vielen Jahren, dass ich mich bewiesen habe. Dass man mir jetzt auch nicht sagt, wenn ich zum Beispiel von zu Hause arbeite jetzt und um 10 Uhr mit meinem Hund laufen gehen möchte. Ja, dann gehe ich um 10 Uhr mit meinem Hund laufen. Und das sind die Sachen, wo Johnson & Johnson erlaubt das oder man kann das machen, wenn man eine gewisse Arbeit hat, weil es ist ja niemand, der schaut, ob ich jetzt da bin oder ob ich von 7 bis 8 am Abend arbeite oder ob ich von 10 bis 11 am Morgen arbeite.
Also die Arbeit muss gemacht sein.
Die Arbeit muss gemacht sein.
Das Resultat muss da
genau,
sein, das muss
genau,
stimmen.
Genau, genau. Und das finde ich etwas sehr Wichtiges, besonders um einfach flexibel sein zu können in seinem Leben. Aber ich verstehe, dass man das vielleicht als Lernender oder am Anfang seiner Karriere kann man sich das vielleicht noch nicht erlauben. Oder doch? Ich weiß es nicht. Vielleicht sind das Junge, warum sollen sie sich das nicht erlauben können? Sie müssen sich nur die Chefs müssen ihnen vertrauen.
Also diese Bedürfnisse gibt es ja in allen Lebensphasen. Oder bei dir gibt es eher auch, du sagst, hey, ich möchte gerne ein Tennisturnier. Ist das möglich? Die Freundin braucht Zeit und. Also du hast auch deine Bedürfnisse, was du alles noch machen möchtest. Aber auch die Arbeit muss gemacht sein, Produkt und Resultat muss stimmen.
Also ich darf wertschätzen, dass es bei mir auch der Fall ist, dass mit dieser Flexibilität, die meine Chefs, die kennen mich schon genug lange, um sagen zu können, okay, ja, ich sehe jetzt zum Beispiel, wenn ich im Homeoffice bin, Lars ist momentan gerade offline, der macht wahrscheinlich einfach eine Pause und kommt dann wieder online und macht dann weiter mit der Arbeit.
Aber es braucht, dass das alles möglich ist, dafür braucht es eine Vertrauensbasis.
Genau.
Dieses Vertrauen muss aufgebaut werden, genau, innerhalb des Teams zu einem Chef, zu einer Chefin. Das braucht auch eine gewisse Zeit.
Genau, und dieses Vertrauen, das konnte ich zum Glück mit meiner Chefin von meiner Seite, auch von ihrer Seite hoffentlich, natürlich auch aufbauen über diese längere Zeit. Aber für das muss man sich gegenseitig kennen. Für das müssen sie wissen, was ich für eine Person bin. Und ich glaube, das konnte ich auch gut aufbauen bei Johnson & Johnson, ja.
Ich möchte gerne noch so die verschiedenen Lebensphasen durchgehen. Du hast ja gesagt, eben jetzt als Teenager, gerade 19 geworden, vor ein paar Tagen, da ist klar, was du für Bedürfnisse hast. Jetzt geht's dann nach der Lehre, geht's in den Arbeitsalltag. Wie stellst du dir vor, was für Veränderungen wird's da geben jetzt von der Lehre hin?
Also ich glaube, der größte Unterschied von der Lehre zum Arbeitsalltag ist einfach, dass man sich auf etwas konzentrieren kann. Also momentan habe ich ja Schule und ich arbeite gleichzeitig und das sind immer zwei Sachen, auf die man sich konzentrieren muss. Und also wenn ich dann nur arbeite, Vollzeit, dann kann ich mich auch voll auf das konzentrieren. Und das ist wahrscheinlich auf das, was ich am meisten freue und was dann der größte Unterschied machen wird.
Also was richtig anpacken, richtig umsetzen.
Genau.
Du hast ja als Mediamatiker ganz viele verschiedene Projekte.
Genau.
Also eine Kontinuität, eine bestimmte Routine, aber trotzdem Freiheit, Kreativität, wo du dich verwirklichen kannst.
Genau, und was ich so in der Zukunft finde, so die Passion für etwas zu entwickeln, also natürlich für meine Arbeit, was ich beruflich mache. Und diese Passion ist mir sehr wichtig, weil ich habe schon sehr oft gehört, du musst es lieben, was du machst. Und das ist momentan noch so einfach das, was ich auf der Suche bin. Natürlich, Mathematik gefällt mir extrem, aber das ist natürlich so vielfältig, ich kann mich da in jede Richtung spezifizieren. Und jetzt diese Spezifikation, diese Passion zu finden, das ist wahrscheinlich der nächste Schritt für mich.
Die wahre Liebe im Beruf finden. Genau. Und privat steht da natürlich Veronika da. Was ist da? Was hast du für eine Vorstellung von deinem Leben, wo du mit 25, 30 bist? Auf der Arbeit ist klar, Verwirklichung. Und mal einfach Arbeit, richtig Gas geben bis 30 oder doch Familie. Was hast du, Vorstellungen? Hast du Pläne?
Also ganz, ganz weit geplant ist natürlich mein Traum, eine Familie zu haben. Aber ich muss einfach einen Schritt nach dem anderen machen. Also für mich ist es einfacher, wenn ich kürzere oder näher stehende Ziele habe, weil die dann einfach greifbarer sind und für mich einfach sind anzugehen. Aber natürlich wäre das große Ziel, irgendwann finanziell stabil zu sein, um eine Familie aufzubauen.
Aber darf ich dir eine Frage stellen?
Ja.
Wenn du Kinder hast, würdest du gerne Teilzeit arbeiten oder wie stellst du dir das vor? Oder denkt ihr an sowas als Junge oder?
Also ich glaube, wenn die Kinder jung sind, wäre das auf jeden Fall eine Option, vielleicht Teilzeit zu arbeiten, dass man die ersten paar Jahre zusammen mit dem Kind mehr Zeit verbringen kann. Und ich glaube schon, dass das etwas ist, was ich mir vorstellen könnte. Da kommt es aber natürlich danach auf die Situation drauf an, ob ich mir das dann leisten kann. Ja, das werden wir dann irgendwann sehen.
Aber ich meine, es ist schon ein krass klarer Lebensplan bei dir, oder? Finanzielle Stabilität, Familie ist wichtig, man muss sich das alles aber leisten können, das muss gut aufgehen. Momentan die näheren Ziele, die fassbarer sind, die erst angehen. Hattest du auch so einen klaren Kopf mit 19 damals?
Nein, sicher nicht. Also mit 19, glaube ich, da hatte ich schon, irgendwann werde ich Kinder haben, irgendwann werde ich einen Beruf haben. Aber so richtig mir gesagt, ja, ich muss jetzt fertig lernen und ich muss einen Beruf finden und ich muss finanziell stabil sein. Mit 19 hatte ich das nicht.
Also ich muss sagen, ich hatte das, also ich wusste schon immer, dass es so etwas ist, was ich haben möchte. Aber ich wusste schon, ehrlich gesagt, vor einem Jahr hatte ich keine Ahnung, was ich machen möchte. Und ich habe einfach diesen Druck gefühlt und ich hatte diese Sorgen, dass ich muss einen Plan haben, sonst war ich die ganze Zeit so unsicher und ich hatte diese Unsicherheit und das hat mich sehr gestört. Und auch im Geschäft haben wir eben, also ich meine, bei Johnson & Johnson arbeiten natürlich viele Leute, die ihr Leben im Griff haben, blöd gesagt. Und das habe ich dann auch gemerkt und gesehen. Und das sind dann auch Idole oder auch diese Mentoren, die ich bis jetzt habe, das sind auch Vorbilder. Und ich und meine andere Länder haben schon darüber gesprochen, ja, ich möchte irgendwann auch so sein. Und für das muss man halt schauen und lernen, was sie machen. Und wir haben zum Beispiel bei uns im Team...
Aber da darf man ja auch hingehen und sagen, hier würdest du mich mentoren, würdest du mich coachen, darf ich dir Fragen stellen, darf ich mit dir zum Mittag essen? Das macht ihr auch aktiv.
Genau, also ich hatte oft schon ein One-to-One mit meiner Chefin, da habe ich sie persönliche Sachen gefragt, ob sie mir irgendwie da Tipps geben kann im Leben. Aber ich glaube, das ist jetzt nicht jeder Lernende, der das macht. Ich glaube, für das braucht man auch ein gewisses Vertrauen zum Chef, dass man mit Sorgen zu dieser Person hingehen kann und diese dann dich auch unterstützen.
Und geschieht das auch umgekehrt, dass man, oder weil es ist ja nicht zwingend so, dass nur wenn man älter ist, ist man ein besserer Mentor. Es gibt ja eben verschiedene Menschen, verschiedene Lebensphasen.
Also ich weiß, dass ich sehr viel mich nicht mentoren lassen, aber dass ich sehr viel zu den Jungen gehe mit Fragen zu, wie geht das jetzt technisch oder wie funktioniert Teams oder wie macht. Und da bin ich sehr froh, dass wir uns da unterstützen können in anderen Sachen, die ihr halt besser könnt. Und da finde ich, es ist sehr nützlich, mit allen, nicht nur mit allen Generationen, aber einfach mit allen Leuten zu reden, um von jedem das zu lernen, was man kann. Und eben, ich lerne die ganze Zeit von vielen Leuten.
Nathalie mit 50, die Kinder sind jetzt dann irgendwann mal raus, der Hund ist schon da. So eine Vorstellung, jetzt kommt so eine gewisse Freiheit auch wieder zurück, sich selber zu verwirklichen. Ist das so eine Phase, die bei dir jetzt langsam beginnt? Ist diese Phase auch von Dauer?
Ja und nein, weil wenn die Kinder ausfliegen, man hat dann immer noch Eltern und Eltern fangen an, nicht mehr alles machen zu können. Das heißt eigentlich, wenn man anfängt, sich zu denken, jetzt habe ich die Freiheit, ich muss nicht mehr in den Schulferien, in die Ferien gehen, dann fängt man aber an zu sehen, oh, mein Vater kann seine Zahlungen aber nicht mehr so gut machen, meine Mutter weiß nicht mehr genau, wie das funktioniert, sie kann kein E-Banking und wenn mein Vater das nicht mehr machen kann und oh, sie müssen das machen und da fängt man an von, es ist eigentlich sehr, sehr komisch, weil bis dahin waren meine Eltern haben mir geholfen mit der Erziehung meiner Kinder. Das heißt, sie haben mich immer noch unterstützt. Und jetzt fängt es an, umgekehrt zu sein, dass ich anfangen muss, meine Eltern zu unterstützen in verschiedenen Sachen. Und eigentlich das Umkehren, wenn man sich als Kind um die Eltern kümmern muss, ist viel schwieriger mental zu überwinden, als Eltern sich um die Kinder zu kümmern. Weil als Eltern sich um die Kinder zu kümmern, das ist normal. Das ist so. Man weiß das, bevor man Kinder macht. Man hat sich das ausgewählt. Und das ist eigentlich die Zeit, ja, es ist eine anders schwierige Zeit, die anfängt. Und die wird auch irgendwann leider mit, wenn die Eltern dann sterben, wird's wieder aufhören. Aber es ist nicht so, dass man sagt, oh, die Kinder jetzt sind jetzt hab ich viel Zeit. So
also gut Englisch nicht. Gesprochen heißt es, wir kommen von Care Work für die nächste Generation über eine gewisse genau. Freiheitsphase hin zu Care Work für die Generation
vor uns.
Ja. Das heißt eben auch bei dir, dass du plötzlich nicht mehr sagst, hey, da sind Mama und Papa, die sich um mich kümmern, sondern wo du dann plötzlich sagst, jetzt muss ich mich um meine Eltern kümmern.
Das finde ich voll spannend. Ich habe das noch gar nie an das gedacht. Also ich weiß natürlich, dass man früher das so gemacht hat, aber das ist mir noch nie wirklich so bewusst geworden, dass ich dann irgendwann meinen Eltern auch die unterstützen muss. Ja, aber ja. Das finde ich ja. Ich finde es voll gut. Ja, aber es ist spannend. Also, ja.
Es ist auch etwas, was ich bis jetzt, war es mir noch nicht bewusst, aber jetzt fängt es so langsam an, wo ich merke, oh, jetzt muss ich sie mit dem unterstützen und mit dem. Und es wird wahrscheinlich nur mehr werden. Und, aber bis jetzt, bis 45, habe ich mir diese Frage überhaupt nicht gestellt. Es war klar, meine Eltern sind immer noch da für mich und helfen, wo sie können. Und
es zeigt auch, dass man immer eine gute Verbindung zu den Eltern behalten muss, weil irgendwann brauchen sie auch dich selbst.
Was heißt jetzt das, dieses New Work? Jetzt haben wir gehört, was der 19-Jährige für Bedürfnisse hat, was du für Bedürfnisse haben wirst, auch mit 30, 35. Dann kommt mit 50 dieser kurze Freiheitsgap, den man hat, bevor man sich dann Und ich glaube, das Lars, was du eindrücklich gesagt hast, du dir noch nicht Gedanken gemacht. Ich muss mich irgendwann vielleicht mal selber um meine Eltern kümmern. Was heißt denn das jetzt aus Sicht der Arbeitgebenden? Was heißt es aus Sicht von New Work? Auf wessen Bedürfnisse sollte man wie eingehen?
Also ich muss sagen, als ich zum Podcast gekommen bin, habe ich immer gedacht, ja, New Work, die neue Generation, dass es sich um die neue Generation handelt, etc. Aber New Work heißt wirklich, dass jede Generation wertgeschätzt wird, dass jede Generation hat neben der Arbeit noch Probleme oder Hobbys und dass der Arbeitgeber bei diesem New Work auf jede Generation eingeht und es auch...
Also mehr an den Menschen an sich, genau, heißt das, Nathalie.
Genau, in jeder Lebensphase haben die Leute Bedürfnisse und der Arbeitgeber kann sich nicht nur um die Jungen kümmern oder Sachen für die Jungen machen. Der Arbeitgeber muss etwas für jede Generation machen, für die 19-Jährigen, für die 25-Jährigen, für die 30-Jährigen, für die 35-Jährigen. Weil in jeder Lebensphase gibt es andere Challenges auf Englisch.
Gibt es andere Herausforderungen?
Gibt es andere Herausforderungen und der Arbeitgeber muss jeden behalten, weil er kann nicht auf einmal alle 30-Jährigen verlieren, weil er sich nicht auf ihre Bedürfnisse festlegt. Und deshalb für mich New Work ist einfach, man muss einfach jedem, in jedem Alter, in jeder Lebensphase muss man gerecht werden und muss man verstehen, dass sie Bedürfnisse haben. Und genauso die 60-Jährigen, die müssen auch, die haben andere Ansprüche. Und für mich New Work ist alle.
Das heißt, ich muss als Arbeitgeber auch einen Plan haben, der Lars jetzt mit 19, Lars mit 25, genau. Lars mit 30, 35, genau. Aber auch mit 50 und mit 64.
Genau.
Wenn dann du mal vielleicht in der Phase bist, wo du dich um die Generation vor dir kümmern musst. Also als Arbeitgeber diesen Plan haben, genau. Diesen Austausch auch suchen und kultivieren, genauso wie ihr zwei das jetzt untereinander gemacht habt.
Genau.
Das wäre das Ziel. Nathalie, was wäre so dein Wunsch, wenn du sagst, ich hätte einen Wunsch frei an die Arbeitswelt, an all die Arbeitgebenden da draußen?
Vielleicht einfach weniger Druck auf immer mehr, immer besser, immer höher.
Weniger Druck, Lars, wie sieht's bei dir aus? Was wäre so dein Wunsch? Du kannst jetzt noch mitgestalten, wie dein Arbeitsweg verlaufen wird.
Also mein Wunsch an alle Arbeitgebenden ist einfach das Vertrauen haben zu den Mitarbeitern, das Respekt, das gutes Wirken, eine gute Sicht haben und Gutes wollen für die Welt, für die Menschen, für die Firma.
Also den Menschen in den Fokus stellen, das Ganze mit positiver Absicht.
Ja.
Was nehmt ihr mit aus dem Gespräch heute, Lars? Was nimmst du mit? Wo sind dir irgendwo die Augen aufgegangen? Wo hast du was Spannendes gelernt oder gehört?
Genau, also ich finde es voll spannend zu hören in diesem Podcast, dass auch die älteren Generationen oder jede Generation diese Herausforderungen haben und auch das überwinden möchten. Und ich war vor diesem Podcast etwas auf meine Generation so zentriert, aber es hat so meinen Horizont etwas geöffnet auf alle Generationen. Ich glaube, das ist etwas, was jede Person in jedem Alter mal so wissen muss und diesen Gedanken mal machen muss. Genau.
Nathalie, was nimmst du mit?
Also ich find's sehr spannend zu hören, wie die junge Generation denkt. Und ich find's eigentlich sehr spannend, dass es für dich spannend war zu hören, dass es jedes Alter hat seine Challenges und jede Generation und es sind nicht nur die Jungen, die sich Gedanken machen, aber es sind alle Leute in allen Altersphasen. Weil für mich, ich bin jetzt durch diese Phasen gegangen und ich habe mir bei jeder Phase meines Lebens habe ich mir Gedanken gemacht, wie kann ich und wie geht das und wie möchte ich und wie wäre es besser und wie mache ich es und deshalb, ich finde es super, dass man darüber redet. Und ich finde es super, dass man es spricht.
Ich danke euch ganz herzlich für die Offenheit, für den Austausch zwischen diesen Welten, zwischen diesen Perspektiven. Und dass doch viele Gemeinsamkeiten auch entdeckt wurden zwischen euch beiden. Und ich glaube, ihr werdet euch noch das ein oder andere Mal zum Lunch auf jeden Fall wiedersehen.
Auf jeden Fall.
Lars, ganz herzlichen Dank, dass du da warst.
Vielen Dank, Stefan.
Nathalie, auch dir ein großes Dankeschön.
Vielen Dank.
Und Ihnen und euch danke fürs Zuhören. Das ist Direction Future, der Johnson & Johnson Podcast. Mein Name ist Stefan Lendi. Bis zum nächsten Mal.
Direction Future. Der Podcast von Johnson & Johnson mit zukunftsweisenden Ideen und Ansätzen für ein besseres Morgen.